Also Leute, ich habe da auch noch eine Story dazu. Die ist mir jetzt gerade so eingefallen, wenn ihr jetzt so die ganze Zeit über das Geld redet. Also ist da spontan gerade eine Story gekommen. Ich habe es auch aufgeschrieben. Also ich will euch erzählen, als ich mal Jesus getroffen habe, habe ich halt gesagt, hey Meister, was muss denn ich tun, um in den Himmel zu kommen? Dann hat er mir angeschaut und hat gesagt, hey, was fragst du mich das? Wirklich gut? Ist ja eh nur einer. Und das ist Gott. Und du kannst ewig leben, wenn du tust, was er will. Ja, und was will er denn von mir? Habe ich dann gefragt. Jesus hat mir gesagt, also, pass auf. Niemand töten, deiner Frau treu bleiben, nicht klauen und du sollst keinen Mist über andere Leute erzählen, was du irgendwie gehört hast, was gar nicht stimmt. Hab Respekt vor deinen Eltern und liebe die anderen so, wie du geliebt werden willst. Eine Kleinigkeit. Habe ich ja alles gemacht, aber gibt es sonst noch irgendwas? Ja, meinte Jesus, wenn du wirklich alles willst, also wirklich alles willst, dann verkaufst du dein ganzes Sach. Alles, was du hast, verkaufst auf dem Flohmarkt, bei eBay von mir aus, keine Ahnung wo, und gib die Kohle den Obdachlosen auf der Straße und dann geh mit mir. Dann wirst du dafür belohnt. Im Himmel richtig fett belohnt. Ganz ehrlich, mir war das ein Stück zu arg. Was verlangt der alles von mir? Mein ganzes Zeug. Gut, ihr müsst wissen, ich habe relativ viel. Also, ich habe gut Kohle, ich habe alles, was ich will, was ich brauche. Kann mir alles kaufen, ist mir ganz egal. Ich habe alles. Und ganz ehrlich, nee, das wollte ich nicht. Leise bin ich dann fortgeschlichen. Und im Weggehen habe ich noch gehört, wie Jesus dann zu seinen Kollegen oder Freunden, was das waren, gesagt hat, hey, eins ist ziemlich sicher. Ein Typ, der sehr reich ist, der hat es sehr schwer, mit Gott zu leben. Und jetzt nochmal deutlicher gesagt, also das habe dann wirklich auch ich gehört und verstanden, hat er gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass ein Schwein fliegen kann, als dass jemand mit viel Kohle in den Himmel kommt. Da haben sogar seine Freunde geschluckt, das habe ich noch gesehen, haben sie gesagt, oh, wer kann denn das dann überhaupt schaffen? Und Jesus, immer noch ganz ruhig geblieben, meint er zu seinen Freunden, ich habe es auch noch gehört, im schönen gereimten Form, für Menschen ist das eh nicht drin, aber Gott kriegt alles hin.
Ja, hallo von mir auch. Freue mich, die Predigt heute bei euch halten zu dürfen. Die Anne-Rose hat mir ihre Uhr ausgeliehen, damit ich die Zeit einhalte. Ich sehe, du lebst noch in der alten Zeit. Aber bist hoffentlich keine Stunde schon früher hier gewesen. Müssen wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Gut, ich möchte am Anfang der Predigt noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Zeit, die wir teilen dürfen. Wir danken uns. Wir danken dir für dein Wort. Herr, wir bitten dich, dass du uns das Herz weit machst, dass du hineinsprechen kannst. Amen. Bevor ich so richtig in die Predigt einsteige, also in diesen Text, den ihr gerade gesehen und gehört habt, habe ich drei Vorbemerkungen, die ich gerne vor die Predigt stellen würde. Wir werden heute über das Thema, das habt ihr am Eingang gemerkt, Geld sprechen. Auch der Text, wie ihr ihn gehört habt oder gesehen habt, legt das Thema ja nahe. Ich habe gemerkt, dieses Wort alles umsonst kann man ja sehr unterschiedlich hören. Also so wie die Brigitte gesagt hat, das war alles umsonst, also negativ besetzt. Oder man kann das natürlich auch sehr positiv hören. Alles umsonst, ich muss nichts bezahlen. Ich weiß nicht, mit welchem Versprechen ihr hierher gelockt worden seid, ob ihr das Thema des Gottesdienstes vorher wusstet, ob ihr gedacht habt, alles umsonst, da komme ich mal. Aber irgendwie geht es doch ums Geld, wenn wir über umsonst reden. Aber stimmt es denn? Ist der Glaube nicht wirklich umsonst? Gewiss, Glaube ist umsonst, aber die Folgen dafür, die sind vielleicht nicht umsonst. Wer das Thema des Gottesdienstes nicht weiß, dass es heute ums Geld geht, da wird es ja manchmal ein bisschen ungemütlich, der hätte jetzt noch die Chance, sich zurückzuziehen, ansonsten seid ihr halt mit dabei. Wenn Christen übers Geld reden, dann passiert es ja häufig, da ist auch immer so ein bisschen latent schlechtes Gewissen dabei, gebe ich auch genug und passt das alles so? Möchte heute nicht über ein schlechtes Gewissen reden, sondern ich möchte über einen Blickwinkel auf dieses Thema Geld und was das mit unserem Leben hat zu tun. Und das möchte ich nicht tun als einer, der das alles schon im Leben total drauf hat und das total easy ist, sondern ich erlebe dieses Thema nach wie vor auch als große Herausforderung, mit all dem umzugehen, in einem Land zu leben, wo wir vieles haben dürfen. Deswegen rede ich heute auch viel mehr selber. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen will, ist, in der Theologie unterscheidet man zwischen primären und sekundären Dingen. Primär, das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen abgehoben, primär wichtig ist eigentlich nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und dir. Alles andere ist sekundär wichtig. Ich will jetzt nicht gleich wieder dieses Thema Geld theologisch total entwerten und sagen, können wir sein lassen, ist ja gar nicht wichtig. Aber ich will darauf hinweisen, wenn ich die Ebene zwischen Gott und mir nicht geklärt habe, dann kann ich mir dieses Thema, was sagt die Bibel zum Thema Geld und wie damit umgehen, als interessanten Vortrag anhören. Aber es gewinnt keine Relevanz, weder für dich noch für mich. Das primär Wichtige ist, dass die Beziehung zwischen dir und Gott geklärt ist. Und dann leitet sich vieles, wie ich denke, auch daraus ab. Aber darauf kommen wir im Laufe der Predigt ja noch. Und ein drittes mag ich noch vorweg schicken und dann kommen wir wirklich zum Thema. Dieses Thema Umgehen mit Geld und mit Reichtum und was hat das für einen Platz in meinem Leben, ist sehr vielschichtig, auch in der Bibel, vielschichtig behandelt. Da gibt es nicht die eine Bibelstelle, die alles dazu aussagt. Und ich hoffe, ihr habt nicht die Erwartung, dass ich heute in 20 Minuten einen theologischen Abriss über was sagt die Bibel zum Thema Geld mache, sondern ich möchte euch ein bisschen Appetit machen, selber mal an dem Thema rumzudenken, vielleicht mit Gott ins Gespräch zu kommen, ein paar Blickwinkel auf dieses Thema zu nehmen. Gut. Jetzt zum eigentlichen Thema. Das haben wir so in der Vorbereitung ausgemacht. Es soll heute um das Thema Geld, Prioritäten gehen. Und wir haben uns diese Jesus-Geschichte ausgesucht, die uns gerade super vorgetragen wurde. Wer sie gerne nachlesen will, steht in Markus 10, findet man da. Ist in der Lutherbibel mit der reiche Jüngling umschrieben. Ich fand die eine Übertragung super, eher fliegt ein Schwein. Andere kennen das, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Da klingt es vielleicht bei manchen auch schon wieder an, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Ich möchte am Anfang der Predigt diesen Text mal ein bisschen mit euch nachspüren, diese Szene noch mal ein bisschen vor Augen malen und so ein paar Stationen entlang denken. Im zweiten Teil der Predigt, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt, wo ich ein bisschen vom Text weggehen, ein paar Aspekte, die auch in dem Text vorkommen, noch mal näher beleuchten und immer wieder die Brücke schlagen, dann auch ins Leben von uns allen. Schauen wir nochmal in diese Geschichte rein. Ihr dürft euch ein klein bisschen innerlich zurücklehnen, wenn ihr es schon kennt. Manchmal hilft ein bisschen Abstand, um wieder einen neuen Blick drauf zu kriegen, aber bleibt gespannt. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem und plötzlich tritt ihm ein Mann auf den Weg. Der ist übrigens nicht jung, also steht zumindest nicht in der Bibel drin. Die Geschichte wird nur mit der reiche Jüngling überschrieben. Erste Entdeckung, der war gar nicht so jung. Also zumindest geht es nicht aus dem Text hervor. Und in überhöflicher Form fängt er an, Jesus anzusprechen. Also im Text steht, er fällt vor ihm auf die Knie, also ohne das, was vorher passiert ist, und spricht ihn an mit guter Meister. Ich kenne das manchmal auch in meinem Leben. Ich bin ja Geschäftsführer vom Titel und wenn mich jemand anruft und sagt, lieber Herr Geschäftsführer, dann ahne ich meistens schon, dass jetzt irgendwas kommt. Oder vielleicht kennt ihr das, wenn euch am Telefon so eine sanfte, säuselnde Frauenstimme begrüßt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Um Ihren Gewinn abzuholen, müssen Sie nur noch erstens, zweitens, drittens, viertens. Wir kennen das vielleicht. Wenn jemand mit so einer überhöflichen Freundlichkeit uns entgegenkommt, dann haben wir meistens das Gefühl, boah, da ist was faul. Das wirkt irgendwie berechnend. da geht es eigentlich gar nicht ums Eigentliche, sondern der will irgendwas haben und ist jetzt erstmal nur freundlich. So ähnlich geht es mir mit diesem reichen Mann, der so überfreundlich Jesus da in den Weg tritt. Und vielleicht hat Jesus einen ähnlichen Instinkt, weil wenn wir in der Bibel nachlesen, er reagiert erstmal sehr schroff. Er sagt nicht, oh, schön, dass du da bist und steh doch mal wieder auf, du machst dir deine Knie schmutzig. Sondern Jesus antwortet eigentlich relativ schroff am Anfang dieser Geschichte. So kenne ich meinen Jesus manchmal gar nicht. Und sagt, nur einer ist gut, Gott allein. Ich habe mich gefragt, was soll das überhaupt, was hat das miteinander zu tun im Gespräch? Ich glaube, Jesus will von vornherein klar machen, ich will mit dir nicht nur Nettigkeiten austauschen, nicht nur so theoretisch über irgendwas reden, was du als religiöse Frage mitbringst, sondern wenn wir reden, reden wir ehrlich über das, was Gottes Realität ausmacht. Das ist der Gesprächseinstieg. Dann dieser Mann bringt seine Frage vor, eine durchaus berechtigte Frage, wie ich finde. Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ist eine berechtigte Frage, finde ich. Finde ich eine gute Frage. Der traut sich auch mal endlich eine Frage zu stellen. Eine gute. Doch will er wirklich eine Antwort haben? Wenn wir den Text so ein bisschen nachverfolgen, und das werden wir ja gleich tun, habe ich so meine Zweifel dran, ob er diese Frage wirklich beantwortet haben möchte. Jesus verweist erstmal auf die 10 Gebote. Im Anspiel kam das ganz gut rüber, was man da so alles machen muss. Man soll niemand umbringen, die Ehe nicht brechen, nicht lügen, nicht stehlen. Wir kennen das alles. An der Stelle bin ich das zweite Mal in der Geschichte so richtig stutzig geworden, habe gedacht, was sagt ihm Jesus da? Kann ich mir den Himmel irgendwie verdienen? Also doch nicht alles umsonst, sondern wenn ich nur irgendwie genug leiste und genug tue, dann kann ich mir den Himmel doch irgendwie verdienen. Ich glaube, darum geht es Jesus gar nicht, weil die Geschichte geht ja noch weiter. Es bleibt ja nicht an dem Punkt stehen, sondern ich glaube, Jesus arbeitet mit diesem Mann sehr pädagogisch auf seinen wunden Punkt hin, wo ihn sein Lebenskonzept einfach nimmer trägt. Das Gespräch geht nun weiter und jetzt wird es ein bisschen unglaubwürdig oder je nachdem oder surreal. Dieser Mann sagt, ich habe das alles befolgt seit Kindertagen an. Jetzt kann man unheimlich beeindruckt sein und sagen, wow, könnte ich nicht von mir behaupten, wer hat noch nie die 10 Gebote übertreten, nicht mal eine kleine Notlüge. Oder man wird eben verärgert, weil man das als total unglaubwürdig empfindet, weil man denkt, boah, kann doch nicht sein, nicht mal die Schriftgelehrten, und das waren ja die Lehrer des Volkes, hätten das von sich behauptet. Mich persönlich hätte es jetzt vermutlich total in Rage gebracht, weil ich gedacht habe, so ein 150-prozentig Frommer, der da vor mir steht, der alles richtig gemacht haben will, will der jetzt nur Selbstbestätigung oder um was geht es ihm denn? Doch wie reagiert Jesus? Meine dritte Entdeckung im Text, da steht drin, Jesus schaut ihn voller Liebe an. Das hat mich berührt, weil ich wäre jetzt mit diesem Mann, der hätte mich geärgert an dem Punkt. Zuerst wird er so überfreundlich, will was wissen und dann behauptet er auch noch sowas, wo jeder weiß, das stinkt doch zum Himmel. Und Jesus sieht ihn voller Liebe an. So steht es im Text. Diesen frommen Heuchler oder diesen Überehrgeizigen, je nachdem, wie man ihn sieht, da merke ich, Jesu Blick geht mal wieder viel tiefer als meiner. Und wenn ich ganz ehrlich bin, darf ich dieses Verhalten dieses Mannes auch gar nicht so weit weg von mir schieben. Denn lebe ich nicht manchmal auch so nach dem Motto, tue ich alles richtig, wird Gott mich schon gut finden. Das ist doch irgendwie so ein Deal. So weit weg ist dieser Mann mir vielleicht gar nicht. Und dann kommt Jesus zum wunden Punkt dieses Mannes. Da geht es darum, ihn aus seiner religiösen Eigendrehung rauszuholen. Weil die ganze Zeit war er drin, Gutes tun und das mache ich ja und dann kann ich mir den Himmel verdienen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wenn wir jetzt in der Seelsorge wären oder in der Psychologie, würden wir von konfrontativer Intervention sprechen. Ein ziemlicher Hammer, den Jesus jetzt da bringt. Er fordert ihn auf, alles, was er hat, zu verkaufen, ob bei eBay, gab es damals noch nicht, oder wo auch immer, und es den Armen zu geben. Damit konfrontiert ihn Jesus. Puh, das muss erst mal sacken. Fand ich, hast du gut gemacht, dass das auch wirklich sacken muss. Was will Jesus damit sagen? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht im Vorfeld. Geht es hier Jesus um Besitzlosigkeit? Gilt es auch für uns? Sollen wir alle, also alle, die wir hier sitzen, alles verkaufen, was wir haben, nur noch leben wie die Bettelmönche? Ich glaube, darum geht es Jesus gar nicht. Im tiefsten Kern geht es um die Frage bei diesem Mann, wo sein Herz ist. Wo ist dein Herz? Und das war augenfällig und augenscheinlich bei seinem Reichtum gelegen. Übrigens, auch seine erste Antwort mit den Geboten ist damit völlig ausgehebelt, weil hätte er die Gebote gekannt und richtig gelesen, wäre ihm klar gewesen, es geht auch um den Nächsten, nicht nur um das Einhalten von Regeln. Aber das kam ihm nie in den Sinn mit seinem Reichtum. Es ist ihm völlig fremd, etwas abzugeben. Diese Forderung von Jesus, abzugeben, alles zu verkaufen, kann jetzt auf unterschiedliche Personen, wie wir hier im Raum sitzen, sehr unterschiedlich wirken. Vielleicht gibt es welche, die sagen, ich habe gar nicht viel, kann entspannt sein, sollen mal die Reichen abgeben. Ich glaube, in dieser ganzen Jesus-Geschichte geht es überhaupt nicht um absolute Geldsummen. Geht es überhaupt nicht. Ich glaube, es geht hier um das Festhalten im generellen Sinne und um die Frage, worum sich dein Leben dreht. Das betrifft auch Menschen, die weniger haben. Vielleicht manchmal sogar noch mehr, denn die Frage ist, geht es um deinem Leben drum, irgendwie deinen Status zu halten, deinen Status ein bisschen besser zu machen, immer mehr zu bekommen, oder geht es um andere Dinge? Nochmal zurück zu der Geschichte, wie wir sie gehört haben. Der Mann ärgert sich, das drückt der Text aus, wenn man ihn nachliest. Er wollte doch eigentlich eine religiöse Bestätigung haben, dass das alles, wie er macht, indem er die Gebote versucht einzuhalten, doch alles voll in Ordnung ist. Und dann kommt diese unverschämte Forderung von Jesus und gleichzeitig ist er traurig. Auch das steht in dem Text drin. Traurig geht er von dannen. Denn der Mann hat an seinen Wundenpunkt geblickt. Das, was in seinem Leben ihn bindet. Jesus hat ihn mit seiner größten Schwachstelle konfrontiert. Das Einhalten von Regeln, das konnte er sich vorstellen, aber das Loslassen eben nicht. So ist es im Leben. Unsere größten Schwachpunkte sind oftmals unsere größten Chancen zu reifen. So arbeitet Gott mit uns. Doch die Geschichte geht hier nicht zu Ende. Die Jünger greifen dieses Thema nochmal auf, sprechen Jesus nochmal auf, an, sind selber ganz aus dem Häuschen. Warum tun sie das? Haben sie die Botschaft irgendwie nicht verstanden? Auch hier nochmal für mich so ein Aha-Erlebnis, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Die Jünger waren ja eigentlich mittellose Fischer. Gerade sie hätten entspannt sein können, weil sie hatten ja fast nichts. Aber sie sind total entsetzt. Das merkt man, wenn man den Text liest, sehr deutlich. Und da wird auch nochmal klar, es geht hier nicht um absolute Geldsummen, denn sie hatten ja nur ganz wenig, sondern es geht um das Festhalten dessen, was man hat. Sei es wenig oder viel. Und ein Leben, das sich ums Haben dreht. An dieser Stelle kommt jetzt dieses Bild von Jesus, er fliegt ein Schwein oder er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Wirklichkeit vordringen kann oder ins Himmelreich kommt, so übersetzt es Luther. Es ist irgendwie nicht klar, ist es jetzt tatsächlich so eine Nähnadel gemeint, da ist uns noch klarer, da passt nie ein Kamel durch. Also ich weiß nicht, wer es von euch schon mal versucht hat, ein Kamel aufzufädeln. Wird schwierig, könnte auch ein schmaler Mauerdurchlass gemeint sein, den hatte man damals in Israel, aber auch da war klar, da passt nie und nimmer ein Kamel durch, das war allen klar, das funktioniert nicht. Schwere Kost für uns Westeuropäer, kein Reicher. Das Entsetzen der Jünger ist so richtig, wenn man diesen Text ein bisschen nachempfindet, so richtig mit den Händen zu greifen. Die sind total geschockt, was Jesus da jetzt ihnen erzählt. Und auch mir geht es so, es ist irgendwie so dieses ungute Gefühl. Und wenn ich dann noch an meinen Wohlstand denke, den ich auch hier in Westeuropa genießen darf, dann fängt es an, irgendwo in der Magengegend auch zu krummeln. Ein letztes Mal in dieser Jesus-Geschichte korrigiert dann Jesus das Denken, indem er sagt, es kommt eben nicht auf den Menschen an, was er leisten, verdienen oder auch eben nicht verdienen oder sich verwehren kann. Gott ist derjenige, auf den es ankommt, wenn wir uns auf das konzentrieren. Was auf der Erde ist, werden wir kaum zu Gottes neuer Realität durchdringen. Und da bin ich bei der Sache, die ich am Anfang gemeint habe, mit den primären Dingen und den sekundären Dingen. Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? Oder dreht sich dein Leben um andere Dinge? Wenn es sich um andere Dinge dreht, die auf dieser Erde sind, dann werden wir nie in Gottes Wirklichkeit vordringen können. Damit endet der Text. Die Predigt noch nicht, mache eine kleine innere Zäsur, möchte ein bisschen vom Text weggehen, Und ein bisschen zu dieser Ausgangsfrage, mit der wir zur Predigt angetreten sind, zurückkommen. Wie ist es mit der Bibel, mit dem Glauben, mit dem Thema Geld? Ist das alles umsonst? Was hat der Text mit mir zu tun? Manches habe ich beim Text durchgehen schon versucht anklingen zu lassen. Ich möchte es im letzten Teil der Predigt nochmal versuchen, etwas griffiger zu machen, zuzuspitzen. Jetzt dürft ihr auch nach vorne schauen. Ich habe ein paar PowerPoints mitgebracht und versucht, dieses Wort Geld in seine Einzelbuchstaben zu zerlegen, G-E-L-D, und dann Begriffspaare draus zu bilden. Klingt komplizierter, wie es ist. Ihr werdet es gleich sehen, ist simpel. Soll eigentlich nur der besseren Merkbarkeit dienen. Die Begriffe sind dem Text dann auch wieder zugeordnet. Manches ist offenliegend, haben wir sogar schon drüber gesprochen. Manches kommt dann eher so zwischen den Zeilen vor. Ich möchte mit dem ersten Buchstaben von dem Wort Geld, G, beginnen. Und zu G sind mir zwei Worte eingefallen, ist dann immer das Gegensatzpaar, Gold oder Gott. Diese Thematik sticht aus dem Text hervor. Der Mann wird von Jesus vor die Wahl gestellt. Und als anfängt, Nachfolge was zu kosten, also als es um Gold geht und er sich entscheiden muss zwischen Gott oder Gold, geht er traurig von dannen. Die Grundfrage, die Jesus ihm stellt, ist, wem dienst du wirklich oder willst du wirklich dienen? Deinem Besitz, deinem Gold oder Gott? Ich möchte die Frage nicht einfach so von uns wegschieben zu den geldgierigen Finanzhaien und ganz schlimmen Fondsmanager oder was uns da auch immer einfällt, sondern auch diese Frage uns als Christen zu muten. Weil ich glaube, auf eine subtile Weise kann das auch uns, wenn wir den Glauben versuchen zu leben, so gehen, dass Gott so zum frommen Sahnehäubchen unseres Lebens wird. Frei nach dem Motto, ich meiner meins mir, Herr segne diese vier. Ich erinnere mich an eine Werbung, die kam mal von der Bausparkasse, welche wusste ich gar nicht mehr. Da sitzen so Freunde am Tresen und die legen so ihre Karten auf den Tisch. Meine Villa, meine Yacht, mein schickes Auto, meine Superblondine und jeder versucht den anderen zu übertreffen. So offensichtlich geht es bei uns fromm nicht zu, das ist uns schon klar. Aber ist es bei uns manchmal nicht genauso, nur vielleicht eine Spur bescheidener? Mein Einfamilienhäuschen, mein VW Passat, mein Heimkino, meine Ausbildungsversicherung für mein Einzelkind, das Gleiche, nur eben ein klein bisschen bescheidener und nicht ganz so angeberisch. Ich möchte alles nicht schlecht machen, also ich wohne ja auch in einem Haus und ich fahre ja auch mit einem Auto, irgendwie muss ich ja vom Fleck kommen. Aber ich möchte uns die Frage zumuten, spielt bei alledem, was wir leben, Gott noch eine Rolle in unserem Leben oder noch die entscheidende Rolle im Leben oder spielt er eine Nebenrolle längst schon? Bewegen uns noch Fragen wie, was ist denn eigentlich deine Aufgabe, Gott, für mein Leben? Wozu willst du mich an diesem Platz oder an diesem Ort, Weingarten, wo ich gestellt bin, eigentlich gebrauchen? Wie kann ich anderen dienen? Was ist mein Auftrag? Das wäre Nachfolge. Die Bibel ist in der Reihenfolge sehr eindeutig. Sie sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere, was ihr braucht, zufallen. Oder könnte es sein, dass wir manchmal Gott eher zum Schutzpatron unserer Habseligkeiten gemacht haben? Wie oft beten wir, dass Gott uns dieses oder jenes schenkt? Stellen wir überhaupt noch die Frage, ob das in Gottes Plan ist? Sondern wir gehen einfach davon aus, wir brauchen es, Herr, schenk's doch. Ist Gott der Wunscherfüllungsautomat geworden? Geld, merke ich, ist manchmal wie so ein Betäubungsmittel, so ein Rauschmittel, sehr schleichend. Darum fängt sich an, unser Leben langsam immer wieder zu drehen und Gott scheint aus dem Mittelpunkt zu rücken. Diese Frage will ich mir immer wieder ganz bewusst stellen, worum dreht sich mein Leben, um Gott oder um Gold? Ich komme zum nächsten Buchstaben, dem E. Jetzt merkt ihr auch die Systematik, wie es funktioniert. Auch da zwei Begriffe dazu, egoistisch oder ehrlich. Das Leben des reichen Mannes hat sich um seinen Besitz und damit um sich selbst gedreht. Das, was mir gehört, das gehört mir. Da habe ich hart dafür gearbeitet oder hart dafür geerbt, je nachdem. Und die Frage will ich auch uns stellen, wie gehen wir mit dem, was uns anvertraut ist, um? Ist uns da jedes Mittelrecht, um unseren Besitz zu verteidigen und zu wahren und zu mehren? Das fängt für mich im Kleinen an. Halte ich mich da an die Bibel, was sie mir sagt, oder sehe ich das alles nicht so ernst? Wenn es um den Zehnten geht, wenn es um meine Ehrlichkeit in der Steuererklärung geht, wenn es um Raubkopien geht, macht ja nichts, wenn jemand kein Geld bekommt für das, das er hergestellt hat. Als Christen sind wir herausgefordert, uns den Geschäftspraktiken Gottes uns unterzuordnen. Wir sind häufig als Verwalter bezeichnet und ein guter Verwalter beugt sich den Geschäftspraktiken seines Herrn und tritt keine krummen Dinge. Also die Frage, wie leben wir das mit dem Geld? Ehrlich vor Gott, nach seinem Willen oder egoistisch, indem wir uns um unseren Vorteil drehen? Kommen wir schon zum nächsten Buchstaben, dem L. Wieder zwei Begriffe, Lust oder Last. Dem reichen Mann war sein Besitz zur Last geworden. Unmenschlich war für ihn diese Aufforderung von Jesus herzugeben, was ihm gehörte, wofür er hart gearbeitet hat. Und vielleicht kennt ihr das auch. Schon wieder ein Spendenbrief, schon wieder eine Kollekte, schon wieder jemand, der mich fragt, dass ich ihm was Gutes tun soll. Dauernd werde ich von Gott angepumpt. Ich möchte mit euch mal experimentell ein ganz anderes Gedankenmodell durchspielen. Was wäre, wenn das, was du hast, überhaupt nicht dein Verdienst ist? Denn mal ganz ehrlich, was kannst du dafür, dass du in Deutschland auf die Welt gekommen bist und nicht in Kalkutta? Und was kannst du dafür, dass du viele Talente vielleicht bekommen hast, dass du Geld verdienen kannst und nicht mit vielen Einschränkungen wie andere auf die Welt gekommen bist, die gar kein Geld verdienen können? Was wäre, wenn alles, was du hast, dir von Gott geschenkt ist und du so viel brauchen, behalten darfst, wie du zum Leben brauchst? Und dass es sogar reicht, dass du anderen abgeben darfst. Und zwar, du darfst nicht nur Wasser und trockenes Brot behalten, sondern ich glaube, Gott ist großzügig, du darfst dir auch eine Cola gönnen. Ich glaube, da ist Gott überhaupt nicht knausrig. Aber alles, was du hast, ist geschenkt, du bist gut versorgt und du hast so viel, dass es auch noch für andere reicht. Die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott gern und vielleicht kann das Geben auch zu einer Lust werden. Wenn ich das realisiere, ich bin eigentlich gut versorgt, ich habe mehr, als ich brauche. Ich habe so ein kleines Beispiel noch. Es gibt eine Frau, die schreibt mir alle 2-3 Monate einen Brief in die Geschäftsstelle und diesem Brief liegen immer ein paar Briefmarken bei, nicht gebrauchte. Wenn man sie kennt, sie ist sehr beschränkt in ihrem Leben, also im Sinne von körperlich beschränkt. Sie hat da einige Leiden und auch seelisch merkt man ihr das an. Und sie schreibt mir alle 2-3 Monate einen Brief und legt Briefmarken bei, wo sie sagt, ich habe gar kein richtiges Bankkonto und mit den Spenden, das kriege ich alles nicht hin. Aber ich habe jetzt das, was ich übrig hatte aus den 2-3 Monaten, bin zum Briefmarkenschalter gegangen und habe Briefmarken gekauft. Die könnt ihr doch sicher verwenden. Sie lebt von Hartz IV. Und manchmal habe ich ein richtiges schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich kann doch von dieser armen Frau nicht auch noch diese 6,70 Euro, die sie mir in Briefmarken schickt, annehmen. Ich habe schon mit ihr darüber gesprochen, sie möchte das aber. Weil sie sagt, ich habe doch alles, was ich brauche. Und das, was ich übrig habe, davon kann ich dir doch Briefmarken kaufen. Das beeindruckt mich. Last oder Lust. Ich komme zum letzten Buchstaben, dem D. Hier mein Begriffspaar, dekadent oder dankbar. Dekadent vielleicht kein Wort, das wir so ganz täglich im Sprachgebrauch haben, aber es musste ja irgendwas mit D sein. Ihr wisst, glaube ich, um was es geht. Dekadent ist, wenn jemand sich am Buffet den Teller volllädt, alles, was drauf geht, 3 Bissen davon isst und den Rest in die Tonne wirft. Das würden wir als dekadent bezeichnen. Jemand, der alles, was er hat, als völlig selbstverständlich nimmt. Und das Gegensatzpart für mich dazu ist jemand, der dankbar ist. Wer dankbar ist, weiß, von wem er bekommen hat und weiß, dass er das, was er bekommen hat, damit er auch verantwortlich umgeht. Also für mich die Frage, sind wir Gott noch dankbar für das, was wir bekommen haben, was wir alles haben dürfen? Die Frage hier in Mitteleuropa, ganz zentral für mich, sind wir noch dankbar oder nehmen wir das alles längst selbstverständlich? Es kann sich auch an Kleinigkeiten ausdrücken. Bei uns im Schloss in Unteröwisheim, wenn wir Mittag essen, wir fangen immer mit einem Tischgebet an. Wir tun das nicht, weil das irgendwie eine Pflicht ist, die wir tun müssten, sondern auch ganz bewusst, weil wir das immer wieder uns vor Augen führen wollen, dass wir dankbar sind, dass wir von Gott gut versorgt sind. Und wenn wir diese Dankbarkeit uns vor die Augen nehmen, dann stellen sich auch gleich Fragen, wie gehen wir dann damit um, mit dem, was uns gegeben ist? Wollen wir das einfach achtlos wegwerfen oder haben wir da noch eine Verantwortung darin? Was ist meine Verantwortung für andere, eben weil ich reich beschenkt wurde? Lebe ich dankbar oder lebe ich dekadent? Ich komme schon zur Schlusskurve der Predigt. Wird auch Zeit. Möchte euch mit der Abschlussfolie nochmal diese 4 Begriffspaare mitgeben und habe euch eine Denkanregung dazu geschrieben. Vielleicht nehmt ihr die mit. Gold oder Gott? Auf wen oder was ist dein Leben ausgerichtet, wenn du ganz ehrlich vor dir und Gott bist? Wem folgst du wirklich nach? Egoistisch oder ehrlich? Was bestimmt dein Handeln in puncto Geld? Orientierst du dich an Gottes Maßstäben oder an deinem eigenen Vorteil? Last oder Lust, was ist deine Perspektive auf das, was du hast? Bist du ein Beschenkter und kannst fröhlich andere teilhaben lassen oder nervt es dich, dass Gott dich dauernd anpumpt? Dankbar oder dekadent, wie dienst du Gott mit dem, was du hast? Nimmst du alles für selbstverständlich oder bist du dankbar und erkennst darin auch eine Verantwortung für andere? Wie ihr der letzten Folie merkt, ich habe keine fertigen Antworten mitgebracht, ich habe Fragen mitgebracht. Fragen zum Nachdenken, aber ich denke, ehrliche Fragen sind manchmal wertvoller als platte Antworten. Das möchte ich euch diese Woche mitgeben, dass ihr Fragende in diesem Thema bleibt und da ich ein Freund von Konkretionen bin, vielleicht nehmt ihr euch einer dieser Buchstaben mit, ist ja bei Geld ganz einfach, G-E-L-D. Und vielleicht bewegt ihr das einfach mal in euren Gedanken oder vor Gott mit dieser Frage: Was ist eigentlich meine Ausrichtung im Leben? Was bestimmt mein Handeln? Was ist meine Perspektive auf das Thema Geld? Und was ist mein Dienst in diesem Geld? Dazu wünsche ich euch gesegnetes Nachdenken und ein gesegnetes Bewegen vor Gott. Amen.